geht's los? Sollen wir zum Auto gehen?
Ja.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Prasch.
Wäre es okay, wenn ich einen von den Jungs frage, ob ich mit denen mitfahren kann?
Also dazu muss man vielleicht erstmal erklären, wir sind ja hier nicht im Fernsehen, wir machen ja einen Podcast. Wir sehen hier schöne alte Autos.
Und schöne junge Männer dazu.
Ja, also Männer, die
um Autos rumstehen und reinglotzen.
Aber das soll uns jetzt nicht weiter kümmern.
Also ich würde den Grünen ohne Verdeck nehmen.
Das soll uns jetzt
gerne
nicht weiter kümmern, weil wir fahren ja jetzt nach Dresden. Ich würde den nehmen.
Auch grün, aber mit ohne Verdeck.
Metallic.
Mit zugebaut.
Ja, genau.
Aber man muss ja immer erst gucken, was für ein Mann dazu gehört.
Nee, das ist mir egal.
Ach so. Oh, Mama, okay. Na gut.
Navi anschmeißen. Wir fahren nach Dresden.
Zu Marion Kahnemann.
So nach Dresden-Neustadt müssen wir.
Ich glaube, ich war tatsächlich noch nie in Dresden.
Du warst noch nie in Dresden?
Mm-mm.
Wirklich nicht?
Mm-mm.
179 Kilometer.
Eine Stunde 45.
Sind wir genau pünktlich, weil wir um 14 Uhr da sein sollen.
Oh, du rollst nach vorne.
Schubs. Vielen Dank für den Tipp. Geht das schon gut los hier? Ich mach mal das Radio aus.
Dann hätte ich nach links gewusst.
Hätte ich nach links gewusst?
Aber du kannst ja so einmal. Ah, nee, doch nicht. Wieso ist richtig? Rechts. Hier rechts.
Genau. War ja gar nicht so schlimm.
So, Marion Kahnemann besuchen wir. Die ist 1960 geboren,
genau,
glaube ich. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall ist sie Künstlerin, bildende Künstlerin. Mhm. Ich habe gelesen, dass die Familie sich sonst überhaupt nicht mit dem Judentum oder in irgendeiner Form mit Religion identifiziert hat oder auseinandergesetzt
genau,
hat.
Genau, die Mutter
so richtig,
war dem sogar richtig so abgeneigt. Mhm. Also ihr Vater, wie gesagt, Jude, und die Mutter hat sich dafür nie interessiert.
Mhm.
Und ich glaube, sie hat auch eine Schwester, die das auch eher überhaupt nicht interessiert hat. Aber da können wir sie ja fragen.
Und was macht sie so für Kunst? Sie macht so Objekte, ne? Also so.
Genau, also sie hat sich, glaube ich, schon seit einer ganzen Weile so mit jüdischen Themen auch beschäftigt. Also mit alten jüdischen Motiven, die sie dann künstlerisch bearbeitet oder verarbeitet. Und wir fahren ja jetzt auch in ihr Atelier.
Ja,
da wird man wahrscheinlich auch einiges sehen.
Boah, spannend.
Betreten wir die Grenze nach Sachsen, oder?
Mhm. Aufregend.
Das heißt, wir überfahren die Grenze nach Sachsen. Bist du aufgeregt, Lena?
Mega aufgeregt.
Landschaft ist schön. Lieblich.
Lieblich.
Lieblich. Liebliche Hügel. Warum wegfahren? Rausschwimmen?
Brandenburg kann so einfach sein.
Brandenburg kann so einfach sein.
Stand da.
Das heißt, wir sind noch in Brandenburg, aber nicht mehr lange. Ich glaube, gleich. Willkommen in Sachsen. Was fällt dir dazu ein?
Nicht so viel tatsächlich. Ich war relativ wenig in Sachsen. Ich war relativ viel in Leipzig. Und
das ist Sachsen?
Naja, eben. Deswegen. Ich war relativ viel in Leipzig, aber sonst wenig in Sachsen unterwegs.
Okay. Gut, wir fahren ja nicht nach Leipzig, sondern nach Dresden zu Marion Kahnemann.
Ich finde total spannend. Sie hat mir irgendwann gesagt, oder beziehungsweise ich habe gelesen, dass sie erst nach dem Tod ihres Vaters, der ja der Jude der Familie war, der ist, glaube ich, nach Bolivien geflohen, mit dem letzten Schiff nach Bolivien, und dann ist er aber relativ zügig wieder zurückgekommen, ich glaube 1950 oder so. Und erst nach seinem Tod, 1976 oder so, war sie zum ersten Mal in der Synagoge und hat da sofort so ein
Zuhausegefühl.
Ja, so ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie gehabt. Und das finde ich total interessant, weil sie auch erst relativ spät begriffen hat, dass Judentum eine Religion ist sozusagen und nicht nur eine Kultur. Und das interessiert mich total, was da für sie dieses Zugehörigkeitsgefühl ausgemacht hat. Ja, und was vielleicht auch für sie das Judentum in der Kunst bedeutet. Also gerade wenn wir sie jetzt im Atelier besuchen, sie ja wirklich immer in ihrer Kunst auch die Religion thematisiert oder die Kultur thematisiert in verschiedenen Arbeiten. Was das für ein, weiß ich nicht, vielleicht ein Aufarbeiten ist oder einfach eine Beschäftigung.
Sie stammt ja gar nicht aus Dresden, ne? Sie ist in Magdeburg
geboren, genau. Und hat dann aber in Dresden studiert.
Ja.
Vor noch 18. 15 Minuten in 23 Kilometern sind wir da.
Genau, und zwar wieder pünktlich. Ne?
5 Minuten vorher. Da sind wir.
Nicht anfangen zu sechseln jetzt aus lauter...
Guck mal, die Bullen.
Wirklich? Schon wieder? Die sind extra wegen uns da, oder? Letztes Mal in Halle auch schon. Jetzt würden sie auf uns warten. Ja, das sind doch die. Da müssen wir ja doch runter noch zu Elben vielleicht gehen, weil das ist wirklich schön.
Kann man da baden?
Nee, aber das ist wirklich schön, weil du hast so den Blick auf die Altstadt und auf den Zwinger und so. Und dieses Elbufer ist schön.
Der Zwinger klingt für mich immer einfach wie ein Sexclub.
Wie ein Hundezwinger.
Nee, wie ein Sexclub.
Ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht?
Irgendwas mit so Leder geknebelt und so Kram, weißt du? Doch, ich finde es schon hübsch hier. Ab hier ist es hübsch.
Ja.
Ja, oder?
Na, wir sind ja auch da.
Hier ist es ja.
Oder?
Ja. Stark. Ein Parklegende. Marion Schumacher. Okay.
Sie steht schon vor der Tür.
Nee, das ist sie nicht, Mama.
Nee?
Ist der wildfremden Frau gewunken, oder ist sie das doch?
Das ist sie.
Jetzt winkt sie zurück. War doch die richtige Frau.
Sie hat schon mehrfach gewunken.
Ah, ja?
Gewinkt.
Gewunken.
Gewinkt. Hallo, Frau Kahnemann.
Hallo.
Hallo, schön, Sie zu treffen. Richtig.
Hallo, Lena, freut mich. Hallo, hi.
Hallo.
Das ist ja auch nicht so häufig.
Das stimmt, ja, stimmt.
Es ist eine bestimmte Zeit gewesen, wo man so...
Wahrscheinlich, Sie sind Jahrgang 60, ne?
Ja, ja.
Genau, ich 61.
Okay, ja. Ja.
Na dann.
Na dann.
Da rein spaziert.
Schöne Räume.
Ja, das kann man nie anders sagen.
Ja, seit wann sind Sie hier in diesem Atelier?
2004 oder sowas. Also ich freue mich, hatte nie so einen schönen Arbeitsraum vorher.
Ja, sind das Gips? Ist das was?
Das ist Gips,
Modell?
Ja.
Das ist Gips, ja.
Naja, steht ja im Prinzip so alles, was ich, also nie alles, aber fast alles, was ich so über die Jahre gemacht habe. Mhm. Und ich habe viel in Gips aufgebaut. Also die sind so um die Wendezeit entstanden.
Mhm. Die gefallen mir sehr gut hier an. Die sind richtig toll.
Und die Figur, die wird zum Beispiel mit dem Jüdischen Museum stehen.
Genau, die habe ich auch gesehen auf Foto irgendwo im Internet. Ja, genau. Also das ist so eine, ja, weiß ich nicht, 15 cm hoch, so eine Frau, eine ältere Frau mit so einem blauen Kleid. Und was, sie trägt eine Kette mit David Stern, ne?
Ja. Genau. Naja, dort war der Ausgangspunkt, das war eigentlich wirklich verrückt. Das war eine einfache Pensionswirtin aus der jüdischen Gemeinde und die ist 90 geworden. Und dann war im Hotel Neva ein riesengroßer Empfang. Das war ja auch die Zeit, wo dann Juden so gehypt wurden. Und auf einmal standen da lauter solche wichtigen Leute rum. Und die stand da ganz einsam in einem blauen Samtkleid mit so einem großen Davidstern. Und irgendwie war die vollkommen überfordert.
Ach, das ist also tatsächlich nach einer...
Das ist konkrete, ja.
Und haben Sie die Frau fotografiert oder haben Sie das dann aus der Erinnerung gemacht? Nee.
Ja, ich kannte die gut. Also ich kannte die gut.
Und dieses Hotel Neva, das spielt ja, glaube ich, auch eine große Rolle, ne, für Ihre... Also in Ihrer Geschichte mit der jüdischen Gemeinde und so, ne? Das ist ja heute, existiert das Hotel ja als solches nicht mehr, ne? Das ist ja irgendwie so ein modernes Hotel, aber der...
Das war vorher auch ein modernes Hotel.
Ja, aber es war jetzt natürlich... Damals hatte das...
Ja, die jüdischen Gemeinden waren ja alimentiert vom Staat. Ja. Also, und dazu gehörte, dass der Kantor aus Ungarn geschickt worden ist, dass man Matze aus Ungarn gekriegt hat, ein Kalender wurde hergestellt in der DDR. Mhm. Gut, in Berlin gab es auch noch eine koschere Fleischerei.
Genau, in der Eberswalder Straße.
Ja, aber hier gab es sowas nicht. Und dass man eben zu Feiertagen ist man zusammen eben ins Hotel Neva gegangen und hat dort gegessen miteinander. Mhm. Also das war das Besondere. Und dann war das war ja die zweitgrößte Gemeinde in der DDR mit 61 Mitgliedern.
Mhm. Ja.
Also, ja, so, und dann waren zu den Feiertagen vielleicht 30 da. Und da hatte das schon was sehr Familiäres.
Ja.
Also insofern spielt das für mich eine Rolle. Kümmern wir mich mal kurz um den Kaffee?
Ja. Ich mag das Verspielte an dieser Kunst auch.
Mhm.
Wollen wir mal ein bisschen über Ihre Familie sprechen?
Ja, ja, ja.
Also Ihr Vater war Jude. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, die Geschichte Ihres Vaters, der ja auf so eine abenteuerliche Fluchtgeschichte auch hatte, ne?
Naja, mein Vater war eben sehr viel älter. Also hätte mein Großvater sein können, diese Generation fehlte. Der ist 1905 geboren und war Schauspieler. Er hat wenig erzählt, weil ich meine, als Kind ist man nie in der Lage, so extrem zu fragen. Und als ich 16 geworden bin, ist er gestorben. Mhm. Also das ist schwierig. Also ich konnte viele Fragen nie stellen. Und dadurch sind natürlich große Lücken, die ich dadurch dann sich zum Teil ergänzt haben, weil bei uns viele Emigranten dann zu Besuch waren und die waren zufälligerweise jüdisch. Und da hat man natürlich auch viele Dinge so dann mitgehört und sich als Kind zusammengereiht. Und er ist dann 39 mit dem letzten Schiff, ist er im Prinzip nach Bolivien gekommen. Und Bolivien hat zu der Zeit eigentlich nur noch Nicht-Intellektuelle nehmen wollen. Also Leute, die Landwirtschaft oder was weiß ich arbeiten. Mhm. Und da haben die alle auf dem Schiff, haben die irgendeinen landwirtschaftlichen Abschluss gemacht.
Ach echt?
Auf der Reise? Auf dem Schiff.
Und was hat er gemacht für eine Ausbildung?
Imker.
Ach, witzig, okay.
Also er hat wohl abends dann schauspielerische Dinge zum Besten gegeben, das haben die sehr genossen, aber ein guter Landwirt war es wohl nicht.
Und haben Sie denn ein jüdisches Leben geführt mit Ihrem Vater dann, bis er gestorben ist? Also so Feiertage und jüdische Kultur, Traditionen und sowas, wurde das...
Nee, gar nicht, sondern das war eher so, also ich wusste das immer, das Thema, aber da ging es um Shoah, Verfolgung und es ging auch um kommunistischen Widerstand. Also mit sowas bin ich groß geworden und ich bin damit groß geworden, dass wir eben eine kleine Familie waren. Also das war also eine Schwester und Mutter, Vater, mehr eben nicht. Also das spielte schon eine Rolle, aber die Feiertage nie. Mein Vater hat immer gesagt, die Nazis haben mir erklärt, dass ich Jude bin, jetzt erkläre ich, ich bin keiner. Mhm. Und ich bin dann das erste Mal in die jüdische Gemeinde gegangen, als mein Vater gestorben ist. Also war ich 16.
Warum?
Einfach so aus, ich wollte da mal gucken.
Und Sachen erfahren sozusagen über die Kultur
auch
und die Religion?
Nee, so weit war ich noch nie.
Ah, okay.
Aha. Ich bin da hingegangen und war dann, also erstmal ist man in diesen kleinen Gemeinden sofort auch aufgenommen worden. Also man gehörte zur Familie, weil jeder, der so einen Hintergrund hatte, der gehörte dazu. Und das war ja sowieso sehr familiär, weil die Gemeinde so klein war. Und im Prinzip haben die sich gegenseitig über Kreuz ihre Geschichten erzählt. Mhm. Weil so zumindest in Dresden war das so, hatten die wenigsten ihre Ehepartner mit in der Gemeinde. Also wirklich die wenigsten. Und Kinder waren da auch ganz wenige. Das heißt, die haben eigentlich ihren Kindern oft ihre Geschichten nie erzählt, aber haben die jemand anderem erzählt. Und als ich das erste Mal in der jüdischen Gemeinde war, da war ein Gottesdienst. Ich habe keinen Ton verstanden und verrückterweise war aber, dass es mir vertraut war. Mhm, ja. Mir war es vertraut. Das weiß ich bis heute nicht, warum das so war. Aber mir war die Umgebung dort auch vertraut und mit den Leuten fand ich angenehm und habe dann eigentlich erst später beschlossen, dass diese negative Identifikation nie ausreicht. Mhm. Also dass ich dann schon gerne anderes auch wissen wollen würde und da bin ich dann sehr hängen geblieben. Mhm.
Und Ihre Mutter, ist das richtig, dass sie sich das dafür überhaupt nicht interessiert hat? Also auch nicht über die jüdischen Wurzeln ihres Vaters oder so, dass es für beide eigentlich dann irgendwann kein Thema mehr war?
Nee, sagen wir mal so rum, meine Eltern haben sich nie verstanden. Die hätten besser die Hände voneinander lassen sollen, sagen wir mal so rum.
Aber dann wären Sie nicht da, das ist doch gut.
Das kann sein, ja, aber sie hatte, also das trifft es jetzt gar nicht so, sondern die hatte schlicht und einfach null Verständnis dafür. Mhm. Also ich kann mich erinnern, als Kind war ich regelrecht gekränkt. Mein Vater hat nämlich in Dresden, ist deswegen nach Dresden gegangen, weil er am Kindertheater hier gearbeitet hat.
Und was Theater der jungen Generation. Ne?
Ja, genau. Und was gibt es Größeres, als wenn der Vater der König ist? Das ist ja, das ist der Ranghöchste. Und ja, und meine Mutter hat ihm das mehr oder weniger vorgeworfen. Und das habe ich als Kind richtig als sehr negativ empfunden, dass aus ihm nichts geworden ist. Und hat überhaupt nie registriert, dass da natürlich eigentlich also fast 20 Jahre nicht spielen konnte. Und dass man natürlich bestimmte Rollen auch in einem bestimmten Alter kriegt. Und dass man das dann einfach mal die Rollen des jungen Mannes fehlen. Und wenn man als Reifer wiederkommt, wollen die ihn als König Lear dann auch nie. Ja. Weil das dann fehlt. Und ich fand das so ungerecht. Also diesen Punkt. Das heißt, die hat sich nie dafür interessiert, reicht mir nie, sondern sie hat das schlicht und einfach überhaupt nicht kapiert, was das bedeutet, was das ist. Und ich hatte durch dieses Kindertheater auch einen wunderschönen Teil der Kindheit. Also, aber wie gesagt, so mit meiner Mutter, das hat nie so geklappt.
Also auch Sie beide haben nicht so das beste Verhältnis?
Nee, gar nicht.
Du warst ja in der DDR so, also in meiner Erinnerung, beziehungsweise ist ja auch faktisch so, weil Sie es ja auch angesprochen haben, der Staat Israel wurde als solcher zwar anerkannt, aber nicht für gut befunden, ne, wegen der Politik und so weiter. Und das palästinensische Volk waren unsere Freunde und so weiter. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in einem Ferienlager war, in einem internationalen Ferienlager und durfte Arafat persönlich begrüßen. Ja, also so. Also das war ja eine große Sache, die Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also diese politische Auseinandersetzung, also Sie mit Ihrer jüdischen Herkunft, mit dem jüdischen Vater, mit der Fluchtgeschichte und dieses DDR-Verhältnis zu Israel?
Ja, das Verhältnis zu Israel hat mich anfangs nie ganz so tangiert. Aber dann war es so, dass meine Schwester wahrscheinlich im gleichen internationalen Ferienlager war, also in der Binärrepublik.
Richtig.
Und vielleicht war das gleichzeitig. Nee, ist ja egal. Und zumindest hat sie danach, war sie der Meinung, sie muss unbedingt unserer Verwandtschaft in Israel einen Brief schreiben, wie böse sie mit den Palästinensern umgehen. Und daraufhin hat die Verwandtschaft in Israel gesagt, okay, wir haben ja geguckt, denen geht's gut, ist alles in Ordnung, das müssen wir denen jetzt nicht erklären. Und dadurch war dann auch die Adresse weg, also vorher gab's schon Kontakt. Gut, mit mir dann eben nicht so, aber so mein Vater und seine Schwester, die hatten schon Kontakt. Aber dann eben nicht mehr, weil die das dann abgebrochen haben. Mich hat es dann tangiert an der Stelle, wo ich angefangen habe, politischer zu denken. Da habe ich das dann gemerkt, da habe ich dann auch registriert, wo antisemitische Stellen durchaus in der DDR sind. Aber das braucht man auch ein bestimmtes Alter. Mhm. Das ja, ist irgendwie ist so. Und dann, als ich dann so ein bisschen in der rebellischen Phase war und Fragebögen beantworten musste, habe ich immer, ich meine, ich hatte zwar keine Adresse, aber habe ich immer reingeschrieben dann, wo es um Westverwandtschaft ging, Verwandtschaft in Argentinien und Israel. Mhm. Also habe nie eine Reaktion darauf gekriegt, aber das wollte ich natürlich auch als Provokation. Es war für mich schon wichtig.
Aber dann diesen Schritt weiter zu gehen, da können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen. Also zu sagen, ich identifiziere mich, ich eigne mir auch Wissen an, ich gebe mich auch wirklich mit meiner Kunst, also Sie und Ihre Kunst, in diese Welt und diesen anderen Kosmos. Und das finde ich auch faszinierend.
Das wollte ich auch nur wissen, wie viel Einfluss hat sozusagen das Judentum oder die Kultur und die Geschichte. Also ich meine, ich sehe das ja, es sind schon so Davidstände, es sind Zeichen und Symboliken und so, aber wie viel Einfluss hat das auf Ihre Kunst oder was ist das vor allem auch die Motivation?
Nee, es hat ganz viel Einfluss, aber jetzt auch nie so, das sind jetzt nie, ein Davidstern ist einfach nur ein Zeichen, aber ich habe ja in Dresden auch also zumindest zwei Projekte gemacht. Das eine, das war ein Selbstauftrag, was mir auch sehr viel Kraft gekostet hat. Ich habe hier drei Bänke in Dresden aufstellen lassen, ja, aus Plexiglas, die daran erinnern, dass Juden nie in Parks durften, weil mich natürlich dieser Punkt schon lange beschäftigt hat, wie Ausgrenzung anfängt. Und wenn sie Kinder merkt, und das kann das schwarze Schaf in der Klasse sein, wenn es das bleibt. Also wenn es das bis zum Ende bleibt, hat es einfach eine doofe Kindheit gehabt. Und kann eben auch zu anderen Dingen führen, weil das dieses Endergebnis mit so viel Toten kann keiner fassen. Aber diese Alltagsdinge, die da so passieren, also das hat mich schon immer sehr, sehr beschäftigt.
Wollen wir da mal hingefahren?
Gerne.
Also Brüche Terrasse kann man
ja
machen. Ja. Mein Rucksack muss ich mitnehmen. Ich hoffe, man kriegt einen Parkplatz, aber das ist ein großer Bezahlparkplatz, ist das eigentlich?
Ja, kriegen wir schon hin. Brüschen Terrasse.
Das heißt, du siehst dann auch die Elbe, Lena.
Mhm. Da haben wir uns dann nämlich auch vorgenommen.
Dann über die fahren wir
ja auch, genau.
Genau. Und die Bank steht auch direkt an der Elbe. bei Ihnen als Kind, wie viel Platz hat das eingenommen, das Judentum?
Gar keiner. Also meine Eltern waren Kommunisten, also meine Mutter kam, also die haben sich im englischen Exil kennengelernt. Ja. Meine Mutter kam aus Wien, mein Vater aus Deutschland und sind eben zurückgegangen nach Ostdeutschland, beziehungsweise eben mein Vater zurückgegangen, meine Mutter ein bisschen widerwillig, dann ihm gefolgt, um die DDR oder den besseren deutschen Staat aufzubauen. Und es spielte keine Rolle. Ich wusste bei meinem Vater lange nicht, überhaupt nicht, dass er überhaupt Jude ist, weil er immer gesagt hat, er ist aus Antifaschist, musste er aus Deutschland weg. Ich meine, er war 16.
Ja, ja.
Aber und seine Mutter ist in dritter Ehe, hat sie einen Katholiken geheiratet. Da ist er konvertiert zum Katholizismus.
Ah, okay.
Und deswegen war er ein katholischer Antifaschist und er hat das gesagt, ja, aber du musstest doch als Jude weg. Ja, aber das spielte keine Rolle für mich. Ich hatte so, also er hat das wirklich auch wirklich abgeschlossen mit diesem Kapitel, weil er auch eben als sechsjähriger Junge schon katholisch erzogen wurde und sehr, sehr religiös war und so. Bei meiner Mutter war es dann schon noch ein bisschen anders. Also sie hat dann manchmal eben einfach so ein Statement abgegeben und wenn sie gerade meinen Vater nicht leiden konnte, hat sie auf ihr Jüdischsein, dass sie eigentlich hier gar nichts verloren hat in diesem...
Oh.
Ja, aber sie war eben auch Kommunistin. So, also so war es bei uns. Und,
ja, das war ja bei meinem Vater auch nie anders an der Stelle. Also der war zum Beispiel schon sehr gekränkt über diesen Unterschied zwischen Verfolgter des Naziregimes und Kämpfer gegen das Naziregime.
Genau, genau.
Er hat sich schon als Kämpfer gesehen.
Ja. Genau, und das ist, glaube ich, auch was ganz wichtig war, dass die sich nicht als Opfer verstanden haben, sondern als Antifaschisten und
ja, ja.
Ne? So. Und nicht Opfer des Faschismus, sondern Kämpfer gegen den Faschismus.
Ja, ja.
Das war total wichtig.
Ja, aus den aber als solches ist ja nie anerkannt worden.
Nee.
Ich kann mich einfach vor denen hier stellen.
Also direkt vor der Polizei.
Wenn man darf, ich kenne die Straße.
Ich bleibe nicht einfach stehen.
Gut.
Wir sind ja nicht so lange weg.
Also das war übrigens auch das Gestapo-Hauptquartier.
Das war hier,
hier?
Ja.
Wo die Polizei jetzt sitzt?
Ja.
Also das hat eine durchgängige Polizeigeschichte.
Ja. Gut, dass die Polizei in der Schießgasse sitzt.
Lena.
Was denn?
Ja.
So, Frau Kahnemann ist meiner Meinung.
Also hier war auch das Stasi-Gefängnis, also ein Teil des Stasi-Gefängnisses,
aha,
auch die Untersuchungshaft war hier.
Ja.
Das ist auch inzwischen abgerissen worden, der Teil. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Weil wir ja über so viel Vergangenheit reden.
Ja, 30 bin ich.
Ah, okay.
Genau, also genau.
Der Wende.
Ich bin nach der Wende geboren, genau.
Haben Sie Kinder, genau. Frau Kahnemann?
Nee, ich nicht. Wir müssen hier hoch. Wir sind auf der Brühlschen Terrasse. Die Dresdner nennen es gern Balkon Europas. Das sächsische Elbflorenz, also das ist an der Elbe.
Mhm. Ja, genau. Und das ist hier so Parkanlage und Museen und...
Und Museen sind hier, also
ja,
hier das Albertinum, also
ja, genau.
Die Meldegalerie Neumeister ist hier.
Also wenn man auf der anderen Seite des Ufers steht, sieht man diese Kulisse.
Die sind jetzt quasi befindet sich hier.
Wir sind genau
in der Kulisse.
Wir sind jetzt in der Kulisse, genau.
In der historischen Kulisse Dresden.
Ja.
Frauenkirche.
Also es ist mitten in Dresden.
Ja.
Alles neu. Also wenn man sich das vorstellt, ist, als ich Kind war, war das hier alles nie. Also das hier vorne das Haus stand, alle anderen inklusive der Frauenkirche.
Das ist die Frauenkirche, die war komplett auf die wird.
Dieser Platz war ein riesengroßer Platz.
Genau.
Und dann standen nur noch zwei Ecken von der Frauenkirche. Also hier kann man ja jetzt testen, ob die registriert haben, auf was für einer Bank die sitzen.
Ah ja, verstehe. Ah ja, ja, okay.
Also weil ich habe mich dann manchmal hingestellt und habe das Band
sitzen Leute drauf,
demonstrativ gelesen.
Ja, nur für Aria ist das Zitat Ende November 1938. Juden ist das Betreten des Königsufers verboten. 1. April 1940. Juden ist der Zutritt zur Brühlschen Terrasse verboten. An den Zugängen werden Verbotstafeln angebracht. Darunter steht das auch noch mal auf Englisch. Und die Bank sieht...
Also es ist auch, im Prinzip eher, also deswegen steht hier das Datum drauf, eher als die anderen Bänke, die anderen Parks in Dresden verboten worden sind für Juden.
Ja, verstehe. Und die Bank sieht an sich aus wie die anderen Bänke, die hier auch im Ufer stehen, nur aus Plexiglas. Und es steht Hinsehen.
Ist eingelassen.
Und interessant, dass die Leute, die da sitzen, das sitzen Leute auf der Bank, jetzt, da wir hier stehen, die Bank zur Kenntnis nehmen, sagen, irgendwas muss mit der Bank sein, was anders ist als mit anderen Bänken. Mhm. Und sie plötzlich lesen und sich umdrehen.
Öfter, wenn ich hier gucken war, habe ich öfter mich dann einfach hingestellt und habe mir das durchgelesen. Und da kriegt man natürlich unterschiedliche Reaktionen. Ja, genau. Manche sind böse, weil sie sich ertappt fühlen. Manche finden das total daneben. Auf der anderen Seite ist ja ein touristischer Spot, kann natürlich man sich ja die Dinge angucken.
Ja, ja. Aber man schaut hier sozusagen, wenn man auf der Bank sitzt, schaut man auf die Elbe. Aber man hat hier wirklich einen schönen Blick. Genau, und sie meinten da drüben auf dem anderen Ufer, das war sozusagen die erste Zone, wo die Juden nicht mehr, betreten durften oder wo sie nicht mehr langlaufen durften, ne? Wo die Leute sich jetzt bräunen da drüben am Wasser.
Die Frage ist, wo wir jetzt noch hingehen
zu dem Friedhof. Ne?
Da fahren wir auch mit dem Auto.
Das wäre günstig.
Dann machen wir das noch, genau. Mhm. So, gebe ich mal ein. Es gibt nur einen jüdischen Friedhof, ne?
Zwei.
Ah, okay.
Aber der eine ist.
Ist das der in der Fiedlerstraße,
wo wir jetzt fahren? Wir fahren jetzt in die Fiedlerstraße.
Genau, dann.
Und dann gibt es in der Neustadt noch einen.
Wir hier einfach.
Jo.
So, nach hinten zu. Ja, musst du machen, genau. Ach, der ist ja wirklich sehr überschaubar, der Friedhof. Ne? Auf der anderen Seite ist der christliche, sagen Sie, hier
dort,
links.
Dort drüben.
Mhm. Oh, also, der ist doch größer, als ich dachte. Ja.
Der ist wesentlich größer. Also dieses Haus war die Grabkapelle, ist zerstört worden und ist in 50er Jahren wieder aufgebaut worden als Synagoge für die Gemeinde, weil die Gemeinde natürlich nicht der Meinung war, dass sie eine große Synagoge wieder aufbauen müsste. Mhm. Und da eine Synagoge nicht auf dem Friedhof sein darf, weil man zu Feiertagen den Friedhof nicht betritt, also ein Schabbat gehört zu Feiertagen, haben die hier beschlossen, eine Hecke drumherum zu bauen. Also diese Hecke hier, die ist im Prinzip ein Symbol dafür, dass dieses Teil nicht zum Friedhof gehört.
Aha.
Und wenn es aber, also Begräbnisse waren ja trotzdem, wenn es aber eben ein Begräbnis gab, wurde eine andere Tür geöffnet und dann gehörte es eben zum Friedhof.
Mhm. Sind Sie hier oft?
Ich bin hier oft gewesen. Interessant war, ich meine, der Chef der jüdischen Gemeinden zu DDR-Zeiten war ja Aris. Ich hatte kein Atelier nach dem Studium oder auch während dem Studium. Da habe ich gesagt, du arbeitest eben hier. Und da habe ich eine Zeit lang hier auf dem Friedhof gearbeitet. Das ging aber nie lange gut.
Und das heißt, auf dem Friedhof gearbeitet? Gab es dann irgendwie so?
Ne, dort hinten, da kommen wir dann gleich vorbei.
Ah, okay. Sie sprechen auch Hebräisch, ne?
Ja. Weil meine Verwandtschaft, als ich die kennengelernt habe, waren auf einmal, saßen da 15 Leute. Also die
haben Sie haben ja wirklich richtig Familienforschung noch mal gemacht, ne?
Ich brauchte keine Familienforschung machen, sondern ich wusste, dass ich eine Tante in Israel habe.
Ja.
Und da die Adresse ja verloren gegangen war, als ich das erste Mal in Israel war, bin ich aufs Einwohnermeldeamt gegangen, was natürlich eine Herausforderung war, weil dort alles nur in Hebräisch stand und man sich ja auch verständigen musste. Und dort haben die bereitwillig die Adresse rausgegeben und da habe ich dort hingeschrieben. Und ja, es wäre sie, aber es ist nie nur die zwei Kinder von ihr und die zwei Enkel von ihr, sondern es sind inzwischen 7 Enkel und die haben auch Kinder. Und so, also zumindest, als ich das erste Mal dort war, saßen 15 Leute dort, die nach einer halben Stunde beschlossen haben, dass das jetzt mal gut ist mit dem Englisch. Und das war einfach der Anreiz, dass
schön,
ich da
ja.
mein Hebräisch ein bisschen. Also ich habe zu DDR-Zeiten, haben ein paar aus der Dresdner Gemeinde beschlossen, dass sie doch biblisches Hebräisch lernen sollten.
Ja.
Und da hat eine, von der Aktion Sühnezeichen hat uns hier ein Oberlandeskirchenrat im Ruhestand besorgt, der in Leipzig immer das Hebraikum abgenommen hat. Und bei dem haben wir uns getroffen und wir waren die ersten Juden, die der kennengelernt hat. Und wir waren sicher auch die ungebildetsten Studenten, die er je hatte. Und da haben wir bei ihm biblisches Hebräisch gelernt. Und das musste ich dann sprechbar machen, was eine Überwindung ist. Also hier hinten, von,
vor dem Häusl habe ich gearbeitet.
Und was haben Sie da genau gemacht?
Ja, meine bildhauerischen Sachen.
Ach so, okay. Ah ja, okay, verstehe.
Ja, das war ein schöner Friedhof, ein schöner Ort.
Ja, schön.
Ist offen. So, dann fahren wir Sie wieder nach Hause. Was halten Sie davon?
Ja, ins Atelier. Ups.
Haben Sie uns aber auch ein schönes Dresdner Wetter gemacht heute.
Oh ja, geil. Ja, das stimmt. Das ist wahr.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, viel.
Das war sehr schön und sehr interessant. Ja, vielen Dank.
Ja. Dankeschön.
Okay, alles tschüss. Gute für Sie. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Zurück nach Berlin. Bisschen schön in Dresden.
Ich habe ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt.
Oder mir ist es egal. Also ich habe jetzt nicht so einen Hunger, aber...
Mir reicht sonst auch, sonst hole ich mir auch irgendwo
einen. Es gab hier irgendwie, als wir hergekommen sind, war so ein Restaurant. Also wenn jetzt was auf dem Weg liegt, sagen wir, ne? Halten wir an.
Mhm. Ansonsten hole ich mir in der Tanke irgendwas.
Ja.
Hey, endlich mal Stau.
Scheiße.
Oh Gott, ey. So kurz vorm Ziel, kurz vor zu Hause. Sonntagnachmittag, naja, was will man erwarten, oder? Sonntagabend. Aber sieht eher nach Baustelle aus, oder? Das glaube ich kein
Ausfall. Ja, ist übersichtlich. Also es ist schon irgendwie, zieht sich ein bisschen, aber ja. Ist nicht so dramatisch.
Geil, der Motorradfahrer ballert über den Standstreifen. Fährst du mich dann noch zu Hause vorbei?
Boah. Umweg.
Und das passiert beim nächsten Mal.
Gleich fährt unser Zug. Wir fahren nach Leipzig und besuchen Dimitri Kapitelmann.
Genau.
Und der holt uns vom Bahnhof ab dann, oder?
Er holt uns vom Bahnhof ab, fahren nach Grünau. Da ist er groß geworden, dann von dort aus nach Plagwitz.
Ist das so eine Plattenbausiedlung?
Ja. Und in Plagwitz hatten seine Eltern einen Laden.
Russische Delikatessen.
Ja. Und dann ist er von dort aus nach Konnewitz, als er 18 war, und hat einen Teil seines Lebens verbracht, der ihn dann doch auch glücklicher gemacht hat.
Mhm.
Aber das wird er uns ja alles erzählen.
Also ein richtiger Deutscher wird aus mir nicht. Dafür ist einfach zu viel Genozidporzellan zerbrochen worden. Und dafür ist mir das Land auch jetzt immer noch zu bereit, rechts zu sein. Ein Ukrainer bin ich auch nicht. Dann spreche ich auch noch Russisch, das macht auch nichts besser. Als Jude habe ich Gott auch ein bisschen missverstanden mit einem jüdischen Vater. Genau genommen bin ich ein sehr vielfältiges Nichts. Das wiederum für sich ist eine sehr jüdische Erfahrung, wenn man aus allen Existenzen oder Identitäten immer wieder ausstoßbar ist. Die Ironie ist nun, dass sich dieses vielfältige Nichtsein am besten artikuliere durch die deutsche Sprache.
Ja.
Das ist dann schon so mein bester Freund und sicherster Verbündeter.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch. Produziert von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.